Die Gnade Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Und drittens schnapp ich diesen Bissen vorweg den anderen Kritikussen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. So kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus. Von Wilhelm Busch stammen diese Zeilen. Und er hat das fein beobachtet. Demut und Bescheidenheit haben wirklich so einiges für sich und kommen darum auch nicht immer ganz absichtslos daher. Und das hat bestimmt auch Jesus gewusst. Es kann ihm, wenn er von Hochmut und Demut sprach, nicht einfach um Charaktereigenschaften gegangen sein, um mehr oder weniger angenehme Verhaltensweisen. Wir irren uns ja auch, wenn wir ganz automatisch denken, dieser große, dicke Pharisäer ist wirklich ein schrecklicher Angeber, ein unsympathischer Kerl. Der arme, kleine Zöllner dagegen, der mit gesenktem Kopf am Rand steht, den wollen wir doch gleich mal trösten, weil er so hübsch bescheiden ist. In meiner Kinderbibel war das so dargestellt. Und natürlich gehörte meine Sympathie dem Zöllner. Aber für die Zeitgenossen Jesu wird das Gleichnis anders geklungen haben, viel provozierender. Jesus hat seine Zuhörer wirklich vor den Kopf gestoßen, denn ohne Frage war der Pharisäer von den beiden der Anständige, der Gewissenhafte und der eigentlich sympathische Mensch, einer, der verantwortungsbewusst lebt, und daran war nichts falsch. Dem Zöllner dagegen ging es ums Geldmachen und da war er gewissenlos. Der Zöllner dachte im Alltagsleben nicht darüber nach, was heilsam oder heillos für die Gemeinschaft war. Er war nicht fromm und der Begriff Sünde kam in seinem Denken wahrscheinlich gar nicht vor. Es war vielmehr der Pharisäer, der ein klares Bewusstsein für falsch und richtig hatte, ein Bewusstsein von Sünde. Und so stand es für die Zeitgenossen Jesu und sicher auch für Jesus selbst außer Frage. Der Pharisäer hält sich an die Gerechtigkeit, wogegen der Zöllner für seine eigenen Interessen Unrecht nicht scheut. Es geht Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt, gerade nicht darum, das Verhalten dieser beiden zu beurteilen. Es geht ihm vielmehr um die Erfahrung der Gnade. Und das ist eine Erfahrung, die schwer zu machen ist, wenn man sie eigentlich gar nicht nötig hat. Der Zöllner hat sie nötig. Er hat sich ja selbst isoliert, weit entfernt von der Gemeinschaft, weit entfernt von Gottes Gebot. Er hat im Tempel eigentlich nichts zu suchen. Und sucht nun doch, dass er gesehen wird als Mensch, zugehörig ist in dieser menschlichen Gemeinschaft, sich wiederfindet. Als ein Fremder im Haus Gottes steht er da. Und, so will es das Gleichnis, dieses Ja Gottes erreicht ihn. Dieses Angerührtwerden, sich wiederfinden. Der Pharisäer dagegen ist im Gottesdienst ja doch zu Hause. Er kennt sich aus mit Gebot, Gebet, Gesang. Er wird gegrüßt. Und nun guckt er sich auch ein wenig kritisch um. Was? Da hat sich ein Zöllner hierher verirrt. Wie kommt das denn? Und ist sonst alles in Ordnung? Sind die Lieder richtig? Die Orgel nicht zu langsam? Spricht der Pfarrer oder die Pfarrerin gut? Oder kann man nichts verstehen? Am Ende weiß er, was ihm diesmal gefallen hat und was ihm nicht gefallen hat. Aber hat ihn auch irgendetwas erreicht, was man Befreiung nennen könnte? Gottesnähe? Gnade? Das mag die Frage Jesu sein an die redlichen Frommen aller Zeit. Was erreicht euch denn noch wirklich von Gottes Barmherzigkeit, wenn ihr sie doch gar nicht so nötig habt? Was ist das für euch, Gnade? Man kann sie sich nicht zur Pflicht machen, wie das Energiesparen oder das Spenden. Sie ist ja nun wirklich ein Geschenk, für das man gerade nichts tun kann. Wir können allenfalls darüber nachdenken, wie sehr wir vielleicht in bürgerlicher Rechtschaffenheit der Erfahrung der Gnade auch immer schon im Weg stehen. Eigentlich ist sie ja das, was in unserer Lebensorganisation gar nicht vorkommt. Wir werden doch von klein auf gemessen an unserer Leistung, unserem Wohlverhalten, unserem Aussehen, unserer Zugehörigkeit, müssen etwas werden, müssen uns qualifizieren, haben eben Maßstäbe im Kopf, nach denen wir uns und andere richten, vergleichen uns, schließen die Zurückbleibenden aus, bewundern die Besseren, stehen in Konkurrenzen. Die Frage, wer bin ich, beantwortet sich in diesen Zusammenhängen. Was habe ich erreicht im Vergleich zu anderen? Und damit verbunden ist natürlich die Angst zu versagen, ausgeschlossen zu werden. Und zur Angst gehört immer auch Abwehr. Das eigene ist zu sichern. Das Selbstbild ist auch zu sichern. Und wenn das gelingt, durch hinreichende Tüchtigkeit in Balance gehalten wird, wenn man dem Gesetzten so einigermaßen gerecht wird, wozu dann die Gnade? Die Gnade, das wäre wohl die Erfahrung, dass es ein Ja zu meinem Dasein gibt, das jenseits der Fragen liegt, wer bin ich? Was habe ich erreicht? Jenseits der Maßstäbe liegt, nach denen ich mich und andere richte. Die Erfahrung, dass es gut ist, da zu sein, vielleicht sogar herrlich, und dass es dazu den ganzen Panzer der Selbstgewissheiten nicht braucht, dass es die beständige Konkurrenz und Abwehr nicht braucht, weil am Anfang von allem nicht mein Tun und mein Denken steht, sondern ein Empfangen. Dass sich das Leben gerade in diesem Empfangen erfüllt. Der Apostel Paulus hat die Erfahrung der Gnade auf gewaltige Weise gemacht. Heftiger, als wir uns das wahrscheinlich wünschen. Denn alles, was ihm vorher gewiss war, wurde zunichte, als er im Licht des auferstandenen Christus stand, eintauchte in den weiten Raum der Gotteswirklichkeit. Es blieb nichts mehr übrig von den Überzeugungen, Maßstäben, Leistungen des tüchtigen Pharisäers Paulus. Und da war ihm klar, diese Grenzen, die wir immer ziehen zwischen den besseren und den schlechteren Menschen, den Zugehörigen und den Nichtzugehörigen, diese Maßstäbe von Kultur und Sitte, das sind doch nicht Gottes Maßstäbe. Vor Gott sind wir alle wie blind in unseren jeweiligen Prägungen, Urteilen und Ängsten. Und nur von Gott her könnten wir uns öffnen lassen, befreien aus diesen Panzerungen. In dieser Überzeugung geht der Apostel dann auch hin zu den anderen, den Fremden, die damals Heiden hießen, um ihnen zu bezeugen, was er durch den auferstandenen Christus erfahren hat. Er will sie gewinnen, will die Grenzen aufheben zwischen den Zugehörigen und den Nichtzugehörigen. Und da bekommt er dann doch gewissen Ärger mit den anderen Aposteln, den Jüngern, die Jesus selbst gekannt und mit ihm nach jüdischem Brauch gelebt hatten. Sicher ist das nicht verkehrt, wenn du Christus-Anhänger auch unter den Heiden gewinnst, sagen sie. Nur müssen sie sich dann schon integrieren. Sie sollen dann schon wissen, was bei uns gilt an Wert und Sitte und sich dran halten. Sonst löst sich ja alles auf. Und tatsächlich ging es da vor allem um die jüdischen Speisegebote. Denn die gehörten nun mal zu einem sittlichen Leben, die durften nicht gebrochen werden. Paulus hatte sie allerdings gebrochen in seiner Gemeinschaft mit den Heidenchristen und hatte wohl auch andere verlockt, sie zu brechen. Uns mag das banal erscheinen, aber damals war das eine Grenzüberschreitung, vor denen es den Aposteln schauderte. Paulus musste sich verteidigen und sein Verhalten begründen. Und das tat er in den Versen, die heute unser Predigttext sind, ein wirklich schwer verständlicher Predigttext ist das, weshalb er nun auch erst ganz am Schluss kommt. Paulus schreibt, weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufrichte, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Allein aus Gnade, nicht wahr? Das kennen wir ja als evangelische Christen. Es ist nur immer schwer zu verstehen, wenn es im Leben ja doch nicht so gnädig zugeht und auch unter Christen durchaus nicht immer gnädige Maßstäbe gelten. Was Paulus uns und seinen kritischen Mitaposteln hier sagen will, ich verstehe es so. Die Selbsthingabe Christi hat uns doch die Augen geöffnet für unsere Verblendung, für das, was wir anrichten, wenn wir unsere Maßstäbe und Werte absolut setzen. Die Selbsthingabe Christi hat uns doch klar gemacht, dass es nicht unsere Maßstäbe sind, die uns zu richtigen Menschen machen. Im Gegenteil, gerade mit unserem Richten und Ausgrenzen und Bescheidwissen bleiben wir doch immer hinter Gottes Wirklichkeit zurück. Und nun dürfen wir aber doch an ihr Anteil haben. Trotz unserer Enge Anteil haben an der Weite Gottes. Und das sollen wir nicht wieder zunichte machen, indem wir die Menschen sortieren in richtige und weniger richtige Menschen und Regeln aufstellen nach dem Motto: Erstmal musst du dich anpassen und dann akzeptieren wir dich als vollgültigen Mitmenschen. Nur wenn du dich nach unseren Normen richtest, bist du für uns normal. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Ich will sie empfangen. Darum lasse ich sie los, die Maßstäbe, nach denen ich richte. Amen.